So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen auch im Livestream. Hey, so schön, dass du heute Morgen hier bist und bei diesem Wetter nicht im Freibad bist. Wobei das Freibad natürlich auch schön ist, aber ich glaube, hier ist es besser. Stimmt's? Jawohl. So, ich weiß nicht, wie es dir die letzten Tage, Wochen, Monate oder auch vielleicht das letzte Jahr ging. So viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, hey, ich bin so ziemlich am Limit. Es strömt so viel auf mich ein, ich bin echt am Ende der Kräfte. So Menschen, Familien, die sind am Ende ihrer Kräfte. Manche können sich gar nicht richtig einordnen, woher das überhaupt kommt. Und ich glaube, wir Menschen, wir hatten noch nie so viel Zugang zu Informationen wie heute. Stimmt's? Nachrichten erreichen uns im Minutentakt. Jeder hat eine Meinung. Jeder kann auch seine Meinung und seine Überzeugung veröffentlichen. Über soziale Medien, Podcasts, Videos, Bücher strömen täglich unzählige Stimmen auf uns ein. So die einen sagen, das ist die Wahrheit. Andere behaupten genau das Gegenteil. Und auch politisch erleben wir eine Zeit der Unsicherheit. Kriege erschüttern unsere Welt. Gesellschaften spalten sich. Vertrauen in Institutionen, sie schwindet. Und Menschen fragen sich, wem kann ich noch glauben? Worauf kann ich mein Leben bauen? Und diese Unsicherheit, sie macht vor der Gemeinde Jesu nicht Halt. Auch wir Christen, wir hören viele Stimmen. Die einen erklären das zum Evangelium, die anderen wieder was anderes. Andere versprechen Erfolg, Wohlstand, besondere Offenbarung. Wieder andere sagen, eigentlich kannst du glauben, was du möchtest und was für dich stimmt, dann passt es. Ich glaube, je größer die Verwirrung wird, desto größer wird die Sehnsucht nach Orientierung. Stimmt's? Wenn wir einen zweiten Petrusbrief lesen, merken wir, hey, das ist gar nicht so neu. Diese Situation erlebten die Christen damals auch schon. Petrus schreibt diesen Brief mitten in einer Zeit voll Unsicherheit. Politisch lebten die Christen unter der römischen Herrschaft. Kaiser Nero, er regierte mit Härte und Christen wurden zunehmend verfolgt und ausgegrenzt. Und wer sich damals zu Christus bekannt hat, der hat echt viel riskiert. Von außen war Bedrängnis und von innen war Bedrängnis. Es entstanden innerhalb der Gemeinde Lehrer, die das Evangelium vertreten. Manche behaupten, hey, Jesus wird überhaupt nicht wiederkommen. Andere lebten zügellos und nennten es Freiheit. Andere stellten ihre eigenen Vorstellungen und Ideen und Wünsche über das Evangelium. Also Bedrängnis von allen Seiten. Und wenn wir ehrlich sind, dürfen wir ehrlich sein heute? In einer Gemeinde, auch innerhalb einer Kirche, gibt es viele Stimmen. Ja, man holt die Meinungen, kommen von außen nach innen. Und innen gibt es auch viele Stimmen. So die einen sagen, hey, wir brauchen mehr Lobpreis. Die anderen sagen, hey, wir brauchen mehr Tiefe. Die anderen sagen, hey, wir brauchen mehr das Wort. Und es stimmt, in der Summe brauchen wir von allem. So schwer wird es nur, wenn ich meine Meinung oder das, was ich meine, was wir brauchen, ist die einzigste. So dann wird es irgendwie schwer. Ihr Lieben, so viele Stimmen. Von außen und von innen. Das ist schon verwirrend, oder? Man könnte es auch Verwirrung nennen. So die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Wie können wir Orientierung finden bei den vielen Stimmen, die auf uns einprasseln? Wie können wir in dieser Zeit oder auch in dieser Bedrängnis bestehen? Und ich glaube, der zweite Petrusbrief, der gibt uns eine Antwort darauf. Wenn wir uns das erste Kapitel anschauen, sehen wir, Petrus errichtet unseren Blick zuerst auf Jesus und zeigt uns den Weg. Im zweiten Kapitel, da warnt er uns vor den Gefahren auf diesem Weg. Und im dritten Kapitel erinnert er uns an das Ziel des Weges. Und ich glaube, Orientierung beginnt bei Jesus. Lass uns mal den zweiten Petrusbrief lesen. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. also an dich und mich. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Friede vermehret sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und Jesus, unseren Herrn, immer besser und tiefgründiger kennenlernt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. So das Erstaunliche ist, dass Petrus hier nicht anfängt mit einer ellenlangen Liste von der Bedrängnis, von den falschen Lehren. Er ruft auch nicht zum Kampf auf, gegen die Ungerechtigkeit oder gegen die falschen Lehren aufzustehen, obwohl die Gemeinde so unter Druck steht und so viele verwirrende Stimmen hört. Denn was Paulus hier macht, er richtet unseren Blick zuerst auf Jesus. Er erinnert alle, die den gleichen Glauben empfangen haben, daran, was sie schon empfangen haben. Petrus beginnt also nicht mit den Gefahren, sondern er fängt an, ihren Glauben aufzubauen und zu stärken. Er sagt, ihr habt den Glauben schon empfangen. In seiner Macht habt ihr, was ihr zu einem liebenvollen Leben in Ehrfurcht braucht. Wir haben es schon. Ihr habt das Wertvollste überhaupt, Anteil an seiner göttlichen Natur. Wir haben es schon. Du hast es schon. Ihr seid dem Verderben dieser Welt schon entkommen. Hey, wir sind es schon. Wir sind dem Verderben dieser Welt schon entkommen. Und erst als Petrus dieses Fundament gelegt hat, auf diesem Fundament spricht er später von den Irrlehren. Und ich glaube, das zeigt uns ein wichtiges Prinzip. Geistliche Standfestigkeit, deine und meine Standfestigkeit, sie wächst nicht zuerst durch die Beschäftigung mit der Bedrängnis, sondern durch die tiefe Verwurzelung in Christus. Amen. Und ich glaube auch, nicht jede Stimme führt zu Jesus. Zuerst jetzt im zweiten Kapitel spricht Petrus über die Irrlehren. Im Vers 20 sagt er, diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit dieser Welt entronnen. Wenn sie sich aber dann wieder in die Sünde verstricken und von ihr gefangen nehmen lassen, so sind sie schlimmer dran als je zuvor. Petrus sagt, sie haben Jesus schon kennengelernt. Sie sind dem alten Leben schon entkommen, aber dann sind sie zurückgekehrt zum alten Leben. Sie haben sich neu verstricken lassen in ihrem alten Leben. Und dann fangen sie an, sich als Lehrer auszugeben und aus ihrem alten Leben zerstörerische Lehren in die Gemeinde hineinzuschleusen. Und damals, da gab es noch kein Internet, da gab es keine sozialen Medien. So ein Lehrer, er musste persönlich auftreten oder vielleicht noch einen Brief schicken. Heute kann eine Stimme von weit aus außerhalb der eigenen Gemeinde innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Handy landen und geistlich Einfluss nehmen. Zwei Beispiele. Ein kurzer Instagram- oder TikTok-Clip verspricht, mit dem richtigen Glauben wirst du gesund, erfolgreich, finanziell gesegnet. Und der Clip, der ist so überzeugend, weil er so emotional ist und viele Leute ihn weiterschicken, ihn liken. Und sind wir mal ehrlich, wie ticken wir Menschen denn so oft? Naja, so oft wurde er geteilt, so viele Likes, dann muss es ja stimmen, dann ist ja was dran. Dabei werden einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang gelöst und aus dem Evangelium wird irgendein Erfolgskonzept. Ein zweites Beispiel, ein christlicher Influencer veröffentlicht regelmäßig Videos, in denen er andere Gemeinden, Leiter oder Christen öffentlich verurteilt. Und seine klare Sprache, sie erzeugt Aufmerksamkeit, sie vermittelt Sicherheit, die wir doch alle brauchen in der Zeit. Gleichzeitig aber wachsen Härte und Spaltung und Misstrauen. Und die Botschaft, die prägt die Zuhörer. Sie beginnen schnell andere Menschen schnell einzuordnen und sich selbst für geistlich überlegen zu halten. Ihr Lieben, und deswegen glaube ich, dass die Warnung nicht nur den Christen damals galt, sondern auch uns. Auch für uns ist es echt wichtig. Das kann so schnell passieren. Geistlicher Einfluss, er braucht keine Kanzel mehr oder eine Mitgliedschaft. Hey, ein Smartphone reicht. Und da möchte ich vor allem die jüngere Generation ermutigen, vielleicht nicht so viel am Handy oder auf Instagram zu sein und euch solche Videos anzuschauen. In der Zeit könnt ihr euch mit der Bibel beschäftigen. Das gilt für alle. Ist vielleicht manchmal sinnvoller. Wichtig für uns dabei ist, dass wir die Stimmen, all die Stimmen, die auf uns einprasseln, an Jesus Christus, am Evangelium und an ihren Früchten prüfen. So Petrus macht hier auch deutlich, dass falsche Lehre niemals eine falsche Meinung bleibt. Sie bleibt keine Meinung, sondern sie verändert den Lebensstil. Und auch daran lässt sich falsche Lehre und Lehrer erkennen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht nach so vielen Warnungen. Vielleicht hast du dich noch mehr verunsichert, denkst, oh je, was soll ich denn jetzt glauben? Aber wisst ihr, Petrus macht genau zwischen diesen Warnungen oder während diesen Warnungen macht er wie einen Break. Und er fängt an, unseren Blick wieder auf Jesus zu richten, auf das, was wirklich zählt. Er ermutigt uns und er schreibt Folgendes. Der Herr weiß, wie er die, die ihn ehren, aus der Bedrängnis herausreißt. Aber alle, die Unrecht tun, lässt er warten, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Hey, genau dann, wenn die Stimmen laut werden, wenn Menschen verunsichert sind, wenn falsche Lehre Einfluss nimmt, kennt Gott die Seinen. Er kennt dich und er kennt mich. Er kennt unsere Fragen, er kennt unsere Zweifel, er kennt unsere Herausforderungen, er kennt unsere Verletzlichkeit, er kennt unsere Versuchungen. Und Petrus, er ermutigt uns, indem er uns auch von Noah erzählt und nochmal an Noah erinnert. Noah, er lebte mitten einer verdorbenen Welt und die Welt war dem Untergang geweiht. Und Gott bewahrte ihn und seine Familie und rettet ihn. Er erinnert uns auch an Lot. Lot lebte in Sodom und Gomorra, einer gottlosen Stadt. Auch sie war dem Untergang geweiht, aber Gott führt ihn heraus. Hätte es bedeutet für dich und für mich heute, auch wenn wir von widersprüchlichen Botschaften, Videos oder Predigten und Meinungen umgeben sind, auch wenn die Welt uns bedrängt, unsere Umstände uns bedrängen, Gott bleibt treu. Gott sieht dich genau da, wo du bist, genau in deiner Bedrängnis und er rettet dich, er zieht dich heraus. Ihr Lieben, unsere Sicherheit, sie liegt deshalb nicht darin, dass wir jede Täuschung erkennen, sich die Umstände von jetzt auf nachher drehen. Unsere Sicherheit liegt darin, dass der Herr die Seinen kennt, dich und mich. Und er lässt uns in unserer Bedrängnis in der Welt nicht einfach so dahinschwimmen. Er spricht durch sein Wort, er gebraucht Gemeinde, er schenkt Menschen, die ehrlich warnen, begleiten und helfen. So ein kleines Beispiel von mir. Es gibt jemanden hier in der Gemeinde, der schickt mir ab und zu ein Video. Nicht oft, aber wenn ein Video kommt, dann spricht es genau in meine Situation. Genau dann, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn die Umstände mich erdrücken möchten, wenn ich denke, oh, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kommt dieses Video und es spricht voll in meine Situation hinein. Und es hilft mir, den Blick wieder auf Jesus zu richten, auf das Wesentliche, auf das, was es ankommt. Und ich möchte uns und euch ermutigen, seht einander, seht die Probleme der anderen, ermutigt euch, helft euch. Hey, genau das brauchen wir in dieser Zeit. Und trotzdem, die Hoffnung der Gläubigen, der Gemeinde, sie liegt nicht in unserer eigenen Stärke. Sie liegt nicht in deiner und meiner Stärke. Sie liegt in der Gnade und in der Treue Gottes. Gott ist treu. Ihr Lieben, und genau diese Hoffnung, sie verändert unseren Blick. Im dritten Kapitel richtet Petrus unseren Blick auf das Ziel. Er richtet unseren Blick auf die Ewigkeit, auf den neuen Himmel und die neue Erde. Meine Lieben, eins dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Diese Welt erwarten wir. Petrus erinnert uns hier an etwas, was wir, glaube ich, so leicht vergessen können. Wir Menschen, wir richten unseren Blick so oft auf das Jetzt und auf das Hier. Unsere Gedanken, sie kreisen um unsere Umstände, um unsere Sorgen, die Ungerechtigkeit und vielleicht auch um das, was wir für richtig halten und durchsetzen möchten. Die Bedrängnis dieser Welt, sie nimmt unseren Blick so sehr ein, dass sie zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich kenne diese Zeiten. Hey, und dabei verlieren wir das Ziel so leicht aus den Augen. Petrus erhebt unseren Blick. Er erinnert uns daran, dass unser Leben mehr ist als ein paar Jahre zwischen Geburt und zwischen Tod. Ihr Lieben, im Vergleich zu der Ewigkeit ist unser Leben nur ein Hauch. Jakobus beschreibt es auch so, ihr seid doch nur ein Dunst, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Doch ihr Lieben, Gottes Geschichte, sie endet nicht mit dieser Welt. Sie führt auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde zu, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dort gibt es dann kein Unrecht mehr, keine Tränen, kein Leid, keine Krankheit, keine Schuld, keine Macht des Bösen. Jesus wird alles neu machen. Kleiner Reminder, was ist die Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu, mitten in der Bedrängnis. Siehe, ich mache alles neu. Und wer dieses Ziel vor Augen hat und in sich trägt, der erlebt die Gegenwart anders. Ich glaube, der erlebt dieses Hier und Jetzt anders. Warum? Weil die Bedrängnis dieser Welt an Gewicht verliert. Sie verliert an Bedeutung, weil sie nicht das letzte Wort hat. Unsere Hoffnung, sie gründet sich nicht auf bessere Umstände, auf politische Veränderung oder darauf, dass wir uns am Ende doch durchsetzen. Unsere Hoffnung, sie gründet sich auf die Verheißungen Gottes. Er führt dich und mich und seine Gemeinde an das Ziel, das er versprochen hat. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ihr Lieben, wir haben das Bürgerrecht im Himmel, jetzt schon. Von dort her erwarten wir unsere Rettung, unsere Hilfe. Von dort her erwarten wir Jesus, unseren Retter. Er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Jesus hat das letzte Wort. Und genau darum richtet Petrus unseren Blick nicht zuerst auf das, was uns heute beschäftigt, sondern auf das, was für immer Bestand hat. Und das ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit, sie hat Bestand. Und mir war es wichtig, hier noch eins reinzuwerfen. Die Ewigkeit, sie ist keine Flucht von dieser Welt, sondern sie gibt uns in diesem Leben, in dieser Welt, die richtige Perspektive. Und wenn wir dieses Ziel, wenn wir die Ewigkeit in unserem Herzen tragen, dann hilft es uns auch, den Weg mit Hoffnung zu gehen. Und genau deshalb beendet Petrus seinen Brief auch nicht mit letzten Warnungen, mit den Gefahren, sondern er endet dort, wo er begonnen hat. Im letzten Vers schreibt er: Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in Ewigkeit. Amen. Petrus endet dort, wo er begonnen hat. Er beginnt den Brief mit den Worten: Gnade und Friede vermehre sich bei euch. Und er schließt mit dem Aufruf: Wachst aber in Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Er beginnt und er endet damit, dass wir in der Gnade wachsen sollen. In der Gnade wachsen. Und es ist kein Zufall. Petrus weiß genau, wir können die Gnade, den Frieden und den Blick auf die Ewigkeit so schnell wieder verlieren. Deshalb schreibt er auch am Anfang schon: Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzfristig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Paulus sagt nicht, wer das nicht hat, der hat die Gnade nie empfangen. Er sagt, er hat sie vergessen. Er ist blind geworden für das, was Gott schon längst an dir, an mir vollbracht hat und getan hat. Und ich glaube, Petrus trifft damit einen Punkt, der auch uns heute betrifft. Wir kennen das Evangelium. Wir wissen, hey, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir wissen, unsere Sünde ist uns vergeben. Und dennoch kann unser Herz mit der Zeit abstumpfen. Unser Blick errichtet sich so schnell auf das Jetzt und auf das Hier, auf unsere Umstände, auf unsere Bedrängnis. Die Sorgen des Alltags, sie überdecken die Gnade, die uns einmal so überwältigt hat. Wir erinnern uns oft stärker an die Probleme als an die Erlösung. Wir sehen unsere Umstände oft klarer als das Kreuz. Wir verlieren das Staunen darüber, dass der heilige Gott uns mit all unseren Schwächen, all unseren Fehlern angenommen hat und uns vergeben hat. Und darum fordert Petrus uns auf: Wachst in der Gnade. Denn die Gnade ist nicht nur der Eingang in das Reich Gottes, sie ist das Fundament unseres ganzen Lebens. Ihr Lieben, die Gnade ist das Fundament unseres ganzen Lebens. So, doch wie geschieht denn das? Wie wächst ein Mensch in Gnade? Petrus gibt uns auf diese Frage auch im ersten Kapitel schon wieder die Antwort darauf. Er zeigt, welche Frucht aus einem Leben wächst, das auf Gottes Gnade gegründet ist. Er schreibt: Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld, andere Übersetzungen sagen auch Ausdauer, der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der geschwisterlichen Liebe zur Liebe überhaupt. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, je mehr ihr darin wachst, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Paulus beschreibt hier, wie geistlicher Wachstum, wie Wachstum in der Gnade aussieht. So auf dem Fundament der Gnade wächst der Glaube. Aus dem Glauben wächst die Erkenntnis. Aus der Erkenntnis entsteht die Selbstbeherrschung, die Ausdauer, die Gottesfurcht, geschwisterliche Liebe und schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ihr Lieben, das christliche Leben, es beginnt nicht mit Leistung. Es beginnt nicht damit, dass wir uns diese Gnade verdienen können, sondern sie beginnt mit der Gnade. Und die Gnade ist die unverdiente Liebe. Und aus dieser Gnade wächst die Frucht. Diese Frucht, sie wächst nicht aus unserer eigenen Anstrengung, aus unserem eigenen Tun, sondern aus einem Herzen, das immer tiefer begreift, wie groß Gottes Gnade eigentlich ist. Wer das Staunen über die eigene Vergebung verliert, er verliert auch oft die Geduld mit den Fehlern anderer. Ich sag's nochmal. Wer das Staunen über die eigene Vergebung verliert, verliert oft auch die Geduld mit den Fehlern der anderen. Ich glaube, da ist was dran. Wer die empfangene Gnade aus dem Blick verliert, dessen Herz wird mit der Zeit hart. Und genau darum führt uns Petrus immer wieder zurück zum Anfang, zur Gnade. Und Jesus selbst, er macht uns das im Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner deutlich. So ein Mann schuldet seinem König eine unvorstellbare hohe Summe Geld. Die kann er niemals in seinem Leben wieder zurückzahlen. Doch der König, er hat Erbarmen. Er erlässt ihm diese Schuld. Und er schenkt ihm damit einen völligen Neuanfang. Doch was macht dieser Schuldner? Er geht raus, er sieht einen Mitknecht, der ihm auch Geld schuldet. Im Vergleich, aber nur so klein. Und er packt ihn an der Gurgel, er zerrt ihn vor Gericht. Ey, was war sein Problem? Nicht, dass er keine Gnade empfangen hätte. Er hat aufgehört, diese Gnade zu leben. Er hat vergessen, wie unendlich groß seine Begnadigung war. Und genau das meint Petrus damit. Wer blind für die empfangene Gnade wird, kann kaum Gnade weitergeben. Wer die eigene Begnadigung aus dem Blick verliert, dessen Herz wird mit der Zeit hart. Hart im Urteil, hart in Diskussion, hart gegenüber Menschen. So wer das Wunder der eigenen Vergebung vergisst, beginnt, von anderen etwas zu fordern, was er selbst nur durch Gottes Gnade empfangen hat. Und dabei werden wir hart gegenüber Menschen. Herr, aber Gott geht es immer zuerst um den Menschen. In allem geht es Gott immer zuerst um den Menschen. Meine Lieben, das bedeutet nicht, dass Wahrheit nicht unwichtig wäre. So Petrus, er kämpft leidenschaftlich für die Wahrheit. Der ganze Brief zeigt, wie entschlossen er gegen falsche Lehrer eintritt. Doch Petrus weiß eins: Wahrheit ohne Gnade macht hart. Gnade ohne Wahrheit verliert ihre Richtung. Und beides gehört zusammen, weil beides in Jesus Christus ist. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist die Gnade. Und wer täglich neu von Gottes Gnade lebt, der wird die Wahrheit nicht aufgeben. Er wird sie auch nicht als Waffe gegen andere gebrauchen oder für die eigenen Zwecke. Er wird anderen mit der Wahrheit dienen, getragen von derselben Gnade, die sein eigenes Leben verändert hat. Ihr Lieben, dann begegnen wir Menschen anders. Wir urteilen nicht vorschnell, sondern barmherzig. Wir suchen nicht zuerst unser Recht, unsere Meinungen, sondern dann suchen wir den Menschen. Wir vergeben, weil uns selbst vergeben wurde. Und ich glaube, genau darin liegt auch die Kraft, in der Bedrängnis dieser Welt zu bestehen. Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die unter Druck stehen. Von außen Verfolgung, von innen Verführung. Und seine Antwort lautet nicht: Kämpft härter, strengt euch mehr an, steht auf, sondern wachst in der Gnade. Warum? Weil ein Mensch, der aus Gnade lebt und den Blick auf die Ewigkeit richtet, nicht von den Umständen dieser Welt bestimmt wird. Er weiß, diese Welt hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Der neue Himmel und die neue Erde, sie werden kommen. Die Herrlichkeit Gottes, sie wartet auf uns. Sie wird kommen. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Und vielleicht stehen wir schon auf und ich möchte noch mit ein paar Worten abschließen. Und ich wünsche mir, dass diese Worte, dass sie wirklich, ja, sich in unser Herz brennen, dass wir das aufnehmen können. Die Gnade ist das Fundament. Wer in ihr zunimmt, erkennt Jesus immer besser. Wer Jesus immer besser erkennt, er richtet seinen Blick auf die Ewigkeit. Wer die Ewigkeit im Herzen trägt, gibt die empfangene Gnade an andere weiter. Und wisst ihr, genau das, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass uns genau das die Orientierung gibt in dem ganzen Stimmengewirr, in dem Ganzen, was uns auf uns einstürzt. Ich glaube, dass es das die Kraft in der Bedrängnis dieser Welt gibt, darin zu bestehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche seine Gnade. Ich brauche seine Gnade. Wir brauchen seine Gnade mehr denn je. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ja, ich brauche diese Gnade, ich möchte diese Gnade, ich möchte diese Gnade ganz neu erfahren und nochmal ganz neu in mich aufnehmen, weil all diese Bedrängnis, all diese Stimmen, sie haben sie einfach überdeckt. Dann kannst du deine Hand auf das Herz legen und ich möchte einfach dafür beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für deine wunderbare Gnade. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade so groß ist, dass sie für jeden reicht. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade und deine Liebe, die wir uns nicht verdienen können, so groß ist, dass du Jesus, deinen einzigen Sohn, auf die Erde gesandt hast, der für uns am Kreuz gestorben ist und der schon alles, alles getragen hat für uns. Jesus, und du siehst vielleicht all das Stimmengewirr, du siehst all die Bedrängnis, du siehst jeden Einzelnen und kennst jeden Einzelnen ganz genau. Du siehst die Hände auf den Herzen, du siehst die Sehnsucht, deine Gnade ganz neu zu erleben. Du siehst all die Bedrängnis, die Stimmen, die die Gnade zugedeckt haben. Dass wir vielleicht nicht mehr gnädig mit uns selbst sein können, dass wir nicht mehr gnädig mit anderen sein können. Und Gott, du siehst, wir können es nicht aus eigener Kraft, wir können es nicht selber leisten und es erarbeiten, sondern du schenkst es durch deinen Geist, der in uns lebt, der jetzt hier ist. Gott, und ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du durch die Reihen wehst. Du siehst die offenen Herzen. Komm und fall du ganz neu in unsere Herzen, in unsere Seele, in unseren Geist. Lass uns diese Gnade ganz neu erleben, ganz neu spüren. Diese Liebe, dass sie überfließt, dass sie überfließt. Und ich habe das Bild wie, ja, als würde Jesus jetzt wie mit einer Gießkanne über uns stehen und einfach, ja, das Wasser ausgießen und es fließt in eure Herzen hinein. Ströme lebendigen Wassers. Ich bete da, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du kommst mit neuer Hoffnung. Heiliger Geist, richte uns ganz neu aus auf das, was zählt, auf dich, Jesus, auf die Ewigkeit, auf unsere Heimat. Das Bild wie ein Stein auf einem Samen liegt, der in die Erde gefallen ist. Und dass Gott jetzt mit seiner Gnade kommt und diesen Stein hebt. Und der Samen, der gefallen ist, die Gnade, die Liebe Gottes, die zugedeckt worden ist in deinem Leben, sie fängt jetzt wieder an zu wachsen. Ich möchte ermutigen, weitere Schritte zu gehen, mutig zu sein, Jesus entgegenzulaufen. Er hat einen Weg für dich, er hat eine Berufung für dich. Ihr Lieben, lasst uns jetzt nochmal ganz ausrichten auf Jesus, wenn wir das letzte Lied singen. Richte dich aus, werf alle Sorgen, alle Stimmen, alle Bedrängnis auf ihn. Und dann wird dir die Ewigkeit ganz neu ins Herz schreiben. Amen.